Redemption Day, Johnny Cash im HR2 Kulturfrühstück um 7:45. Tamara Maschalkowski ist zur Kulturpresseschau ins Studio gekommen. Tamara, die FAZ titelt heute Jenseits der Expertise und die Autorin hat sich die Lindauer Tagung der Nobelpreisträger angeschaut, auf der vor allem über die Corona-Krise diskutiert wurde. Welche Fragen haben sich die Nobelpreisträger denn da konkret gestellt?
Kann und darf die Wissenschaft die Rolle als Politikberater annehmen? Und wie muss sie gestalten? Wie soll man mit der plötzlichen Verantwortung umgehen? Die Wissenschaft sei jetzt schon eine andere durch Corona, stellt die Autorin fest. Das gilt nicht nur für die internationale Zusammenarbeit, die jetzt schneller und offener funktioniert. Das gilt auch für die Wissenschaft im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Es verlange jetzt mehr denn je nach Brückenbauern, schreibt Sibylle Anderl, denn die Kluft zwischen den gesellschaftlichen Herausforderungen und einer Forschung, die um sich selbst kreist, die ist groß. Und die Diskussion auf der Tagung, die zeigte, dass es eine Herausforderung ist, wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. Und dass die Wissenschaft sich darüber klar werden muss, wie sie mit diesen inneren Konflikten umgeht, die ja auch nach außen wirken, auf eine Öffentlichkeit. Denn gleichzeitig müsse die Wissenschaft einen offenen und kontroversen Diskussionskultur fördern.
Die Corona-Lockerungen machen es jetzt wieder möglich, Kulturreisen anzutreten, wenn auch hauptsächlich auf Europa begrenzt. In der Süddeutschen Zeitung finden wir dazu heute ein Plädoyer für und gegen Kulturreisen. Welche Argumente hat denn der Autor für das Reisen?
Bildung, Kulturverständigung und vor allem das Erleben von Kunst. Es mache einen großen Unterschied, einen Katalog durchzublättern oder wirklich durch den Louvre zu laufen. Und so hat eine Kulturreise eine andere Notwendigkeit als ein Badeurlaub zum Beispiel. Selbst wenn auch eine Kulturreise ja irgendwo auch dem Vergnügen dient. Der Autor erinnert daran, dass die Kulturinstitutionen und KünstlerInnen jetzt vor allem auch auf die Unterstützung der BesucherInnen angewiesen sind. Für kleine Museen und Theater ist die Krise wirklich existenziell bedrohlich. Aber auch den großen Häusern fehlen Millionen von Einnahmen. Und dieses Geld fehlt dann für Forschung und Restaurierung. Eine Kulturreise sei in diesem Sommer zwar keine Pflicht, es solle aber auch niemand ein schlechtes Gewissen haben, eine Kulturveranstaltung zu besuchen, solange man sich natürlich an die Hygienemaßnahmen hält. Kunst zu unterstützen sei gerade jetzt ein Zeichen der Solidarität und zeigt demokratisches und europäisches Bewusstsein.
Jetzt bin ich gespannt, was man dagegen einwenden könnte. Aber in der Süddeutschen Zeitung steht heute eben auch ein Plädoyer gegen das Kulturreisen. Tamara, welche Argumente hat da die Autorin?
Das Planen und Handeln ist jetzt hauptsächlich von wirtschaftlichen Gründen bestimmt. Und das, ja, da sieht es einfach schlecht aus. Die Ära des Kunsttourismus, die sei vorbei. Und den Kunstmanagern bleibe einfach keine andere Wahl. Die Schlangen vor Blockbuster-Ausstellungen und Mega-Retrospektiven, die sind verschwunden. Und es lohne sich jetzt sowieso nicht zu berechnen, wie lang so eine Schlange wird, wenn man dazwischen 2 Meter Sicherheitsabstand einhalten muss. Das lohnt sich einfach nicht. Diese Epoche, die jetzt mit Corona eintritt, die bezeichnet die Autorin als, Zitat, postglobal. Museen müssen nicht nur die Ausfälle von Einnahmen durch den Lockdown verkraften, auch öffentliche Mittel werden jetzt verschwinden. Denn der Staat ist mit den Folgen von Corona beschäftigt. Und ein Millionenpublikum durch eine Gerhard-Richter-Retrospektive durchzuschleusen, das kann man unter den Hygienebestimmungen, wie sie jetzt sind, eigentlich sowieso vergessen. Aber auch schon vor Corona wurde die CO2-Bilanz zum Beispiel solcher Ausstellungen stark kritisiert. Und so lautet das Fazit, lokaler werden. Eine künftige Museumskultur könnte also sein, entweder reisen die Werke oder die Betrachter, aber nicht beide.
Der Sommer und die Lockerungen lassen viele von uns ja fast vergessen, dass es Corona überhaupt noch gibt. Viele können seit einiger Zeit wieder ihren Hobbys nachgehen. Schwierig, wir haben um 7:30 schon darüber berichtet, ist es nach wie vor für alle Chorsängerinnen und Chorsänger. Mit den Proben in Berlin geht das gar nicht. Die Welt titelt heute Ode an die Freiheit. Tamara, was genau wird da gefordert?
Das Singen in geschlossenen Räumen, so einfach ist es. Denn das ist in Berlin immer noch nicht möglich. Im Gegensatz zu Österreich. Dort singen und treten die Chöre in geschlossenen Räumen ab August wieder auf. Autor Brug fallen auch nur lauter positive Aspekte am gemeinsamen Singen ein. Menschen seien geeint, mutig und motiviert. Glückshormone würden den Körper nur so durchströmen. Dabei verstärken die geschlossenen Räume diesen Effekt, weil sie den Klang verbessern. Der Autor schwärmt, Händel werde in Honolulu gesungen, Mendelssohn in Mexiko-Stadt und Bach in Birma. Der Chor könne so vieles. zum Beispiel auch politisch sein, wenn zum Beispiel die Zeremonie von Kim Jong-un oder dem amerikanischen Präsidenten unterfüttert wird. Andererseits könne der Chor aber auch der Weltflucht dienen. Der Autor erinnert da an den Biedermeier, als sich kleine Gruppen von Menschen in die eigenen vier Wände zurückzogen und innerhalb dieser Salonkultur Kuscheliges und Sehnsuchtsvolles sangen. Aber in Zeiten von Corona ist nicht nur der speichelsprühende Gesang gefährlich, auch der Austausch bei Wein und Bier in der Pause, vor und nach der Probe, was ja eigentlich was Schönes ist. So ist das Singen in Berlin noch auf unbestimmte Zeit nicht erlaubt, noch nicht einmal, wenn man Operettentitel singen würde wie Maske in Blau.
Ja, Singen macht glücklich, eindeutig, wenn da nur nicht die Aerosole wären. Tamara Maschalkowski, vielen Dank für die Kulturpresseschau von heute Samstag, den 4. Juli.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.